Ja, danke noch einmal für die liebe Begrüßung. Auch ich möchte Sie alle begrüßen und Dankeschön, dass Sie sich hierher aufgemacht haben, um das Antlitz zu suchen. Ja, Christine und Michael Alexander, wir haben sehr viel erleben dürfen mit diesem heiligen Antlitz, aber auch vorher schon unser Leben schrittweise geändert. Ich möchte kurz den Ablauf sagen, ein paar Worte zum Antlitz, dann das Glaubenszeugnis und zum Schluss circa eine halbe Stunde der Vortrag über das Antlitz von Malabello. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, den Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen. Der Titel: Sucht mein Angesicht. Mein Herz denkt an dein Wort. Sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Psalm 27. Das ist eine wunderbare Liebeserklärung an Gott, von uns Menschen. Mein Herz denkt an dein Wort. Sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Das ist nicht nur Gehorsam, das ist Hinhören, das ist schon diese Suche. Das ist ganz was Großartiges. Antlitz im etymologischen Wörterbuch hat die Bedeutung entgegenblickend. Das heißt, Antlitz ist das Entgegenblickende. Und wenn ich jetzt jemand anblicken möchte, muss ich mich ihm zuwenden. Ich würde dieses Bild von Malapello wirklich die Zuwendung Gottes nennen. Es ist das einzige Bild auf der ganzen Welt, wo Gott uns anblickt, mit geöffneten Augen. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Gott blickt uns durch dieses Bildnis an. Er wendet sich uns zu. Psalm 80: Gott, richte uns wieder auf, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Das heißt, die Menschen haben immer schon gewusst, wenn Gott uns anblickt, wenn sich Gott uns wieder zuwendet, dann ist uns geholfen. Und dieser Blick Gottes verspricht viel, nämlich Heil, Heiligung und so weiter. Denken wir an den heiligen Petrus. Zuerst war er der große, tolle. Na, ich doch nicht. Ich gehe mit dir in den Tod. Ich bin doch so toll. Und was ist dann passiert? Er hat ihn dreimal verraten. Und was ist dann passiert? Jesus hat ihn angeblickt. Und durch diesen Blick ging er hinaus und weinte bitterlich. Dann hat er erkannt, ich war jetzt gar nicht so toll. Im Gegenteil. Ich war sehr menschlich und habe nur an mich gedacht. Ja? Und das sagt uns aber auch, dass dieses Anblicken Gottes uns Erkenntnis schenkt. Zu mir hat einmal ein junger Bursche gesagt: Und wer sagt, dass ihr römisch-katholischen richtig seid? Kann doch auch die Buddhisten recht haben oder die recht haben oder die Mohammedaner oder sonst wer. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht um das, wer recht hat. Es geht um die Wahrheit. Und ich sage Ihnen jetzt was Neues, denn sehr viele plappern das nach. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist nicht das Ziel. Gott ist das Ziel, die Wahrheit. Denn Jesus hat sich uns offenbart, Gott hat sich uns offenbart. Bereits durch das Alte Testament haben wir diese Überlieferungen aufgeschrieben. Er hat sich uns offenbart. Nicht wir haben uns da wo hinein philosophiert und was ausgedacht. Nein. Und er hat uns gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht um die Wahrheit. Und das Ziel ist Gott, nicht der Weg. So hat schon im Alten Testament zu Mose Gott gesagt, wie er Aaron sagen soll, dass er segnen soll. Der Aaron-Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Das ist eine Verheißung, liebe Glaubende. Das ist eine Verheißung Gottes. Wenn wir sein Antlitz suchen, wenn wir uns ihm zuwenden, er wendet sich uns zu und er schenkt uns Heil. Also wir können Vertrauen haben, dass er uns das Heil schenkt. Wenn Tobias 13, wenn ihr zu ihm umkehrt, vom ganzen Herzen und aus ganzer Seele und euch an seine Wahrheit haltet, dann kehrt er sich euch zu und verbirgt sein Angesicht nicht mehr vor euch. Die Erbsünde, wir wissen. Aber Gott selbst hat uns von der Erbsünde befreit. In Jesaja 63 lesen wir, nicht ein Bote oder ein Engel, sondern sein Angesicht hat sie gerettet. In seiner Liebe und seinem Mitleid hat er selbst sie erlöst. Er hat sie emporgehoben und sie getragen in all den Tagen der Vorzeit. So wichtig ist diese Suche nach Gottes Antlitz. Ich denke da an Manopello, wir werden später dann davon sehen und hören, die vielen Abertausend Heilungen. Wenn heute jemand nach Manopello fährt oder bereits dort war, dann wird er kaum mehr gesehen haben, als eine heilige Messe dort erlebt, die Kirche. Und dann fahren alle wieder weiter. Die wissen gar nicht, was dort alles ist, was es dort alles gibt. Leider. Ich bin durch Zufall, wirklich durch Zufall, ich habe ein WC gesucht und habe die falsche Tür erwischt. Gott wollte es anscheinend so. Und bin in einen riesigen Saal gekommen, der, glaube ich, locker 3-4 Mal größer ist als dieser Saal. Und er war randvoll mit Abertausenden, Tanke und Krücken und ich weiß nicht, was alles da drinnen ist. Von den Heilungen her. In Manopello gibt es fast mehr Heilungen als in Lourdes und so weiter. Auch heute noch, immer noch. Aber das wird leider nicht bekannt gegeben. Aber wie auch immer, davon später. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. So ist also der göttliche Glanz auf dem Antlitz Christi der Segen und Anteil an Gott Vater durch den Heiligen Geist. Das muss man sich vorstellen. Von Gott gibt es ein Bild. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Von Gott gibt es ein Bild, das einzige auf der ganzen Welt. Wunderbar. Ja, und durch diese Zuwendung gibt uns Gott auch zu verstehen, dass er eine Beziehung mit uns Menschen möchte. Aber wie kann ich mit Gott eine Beziehung aufbauen? In der Nachfolge Jesu. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann führt er uns zum Heil. Diese Verheißung des liebenden Blickes, der uns verwandelt, ist eine Gnade Gottes. Johannes von Kreuz, Karmelit, schreibt in seinen Liebesgedichten, durch deinen Liebesblick hast du Liebreiz und Schönheit mir verliehen. Gott verleiht uns Schönheit unserer Seele. Sein Blick verwandelt und heilt uns. Und wenn unsere Seele auch manchmal dunkler ist und wir durch das Anblicken Gottes erkennen, dass wir manchmal versagen und nicht ganz so sind, wie Gott es sich wünscht. Durch dieses Anblicken, dieses Bildes, erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes. Und in dieser Barmherzigkeit lernen auch wir uns anders anzuschauen, anders anzunehmen und sich mit ruhigem und vertrauensvollem Herzen hinzuwenden. Und wir erlernen auch durch diesen Blick, dass nicht mein Gutsein jetzt alles ist, sondern die Hinwendung zu Gott. Und durch ihn, durch die Bitte an ihn, hilf mir in dieser und dieser Situation. Und in diesem Licht schauen wir das Licht. Und diese Erkenntnis führt zur Umkehr, führt zur Veränderung. Und Gott hilft uns dabei durch Lebensumstände. Wer hat nicht schon schwere Lebensumstände erlebt? Aber genau das ist eine Chance, um Gott näher zu kommen. Und er zeigt uns dann den Weg. Ja, Gott verändert auch durch seinen Heiligen Geist. Es gibt da so einen schönen Merksatz: Der Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, damit das Kind Gottes immer mehr dem Sohn Gottes gleicht. Das können wir uns merken. Ja. Durch Gott werden wir Gott gleich. Doch schlechte Verhaltensweisen haben tiefe Wurzeln, heißt es, ganz tiefe Wurzeln. Aber da bedarf es einen Perspektivewechsel, ja, dass wir umkehren. Nicht wir müssen Bußakte tun, das war im Mittelalter vielleicht so ganz modern damals, sondern wir brauchen uns nur hinwenden, diese Beziehung mit Gott suchen. Und die Botschaft dieses Bildes ist, dass Gott sucht mein Angesicht und blickt mich an und ich blicke euch an. Und dieser Blick wird euch verwandeln. Aber wie kam es zu dieser Antlitzverehrung? Und jetzt sind wir schon bei unserem Zeugnis. Jeder, der aus ganzem Herzen Gott sucht, wird ihn finden. Ich hatte mit 28 Jahren, vor vielen, vielen Jahren, ein Nahtoderlebnis. Ein sehr kurzes, aber ein sehr intensives. Ich hatte 4 Wochen vorher mein drittes Kind, einen Sohn, geboren. Und dann bekam ich große Schmerzen im Unterbauch und musste ins Krankenhaus. Und da stellte man fest, dass eine sehr große Zyste mitgewachsen war. Und bevor ich innerlich verblutete, musste ich sofort notoperiert werden. Und während der Operation hat man festgestellt, dass mein Blinddarm ganz im Eiter ist und dass auch das alles entfernt werden muss, sonst platzt auch der auf, ja. Das Ganze war wirklich eine Notoperation. Und das 4 Wochen nach einer Geburt. Ich brauche da, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Und nach der Operation ging es mir sehr schlecht. Und ich schrie und schrie vor Schmerzen. Ich bekam viele Medikamente und Infusionen, aber immer wieder schrie ich nur vor Schmerzen. Und so wurde ich schwächer und schwächer. Und dann kam eine Krankenschwester ins Zimmer, ich lag mit anderen im Krankenzimmer und sagte zu den Menschen: Beten Sie für diese Frau. Und dann habe ich gewusst, hallo, dann habe ich gewusst, jetzt geht es dem Ende zu. Ja. Und gleich drauf, sie sah mich kurz an, rannte sie hinaus und holte Ärzte und Krankenschwestern. Und alle liefen zusammen und ich hatte nur mehr Schmerzen und schrie nur mehr. Und plötzlich war ich nicht mehr in meinem Körper. Ich war oben an der Decke und sah unten meinen Körper liegen und die Ärzte rundherum. Ich war gestorben. Aber nicht ich war gestorben. Mein Körper lag da tot. Ich war da oben. Liebe junge Leute, ihr habt das Thema gewollt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja? Ich war oben, keine Schmerzen, totaler Friede und war erstaunt, was die mit meinem Körper machen. Ja? Die haben da herumgewurschtelt, dass sie mich wieder zum Leben irgendwie bringen. Ja? Und es hat mich nicht mehr interessiert. Ich wandte mich ab und sah vor mir ein Licht. Und ich wollte zu diesem Licht. Doch leider, in diesem Augenblick war ich wieder im Körper. Gott sei Dank für meine drei Kinder, die noch sehr klein waren, und für das Baby. Aber ich wollte so gar nicht wieder in meinem Körper sein. Aber ich war wieder da. Aber diese Erfahrung blieb. Die Seele, das Ich, trennt sich vom Körper. Der Körper lag tot und ich war da oben. Und trotzdem, drei kleine Kinder, Familie, das, vergingen fast 10 Jahre, bis ich mich intensiver auf die Suche nach Gott machte. Der Mensch ist hartnäckig, besonders ich. Ja. Und als ich mich da so auf die Suche machte, ging ich, wir kommen aus dem Waldviertel, Eckenburg, Horner Bezirk, Grenze, an der tschechischen Grenze sozusagen, grenznahe, gibt es einen kleinen Wallfahrtsort, Maria Dreieichen. Und ich wollte dort unbedingt zur Beichte. Und das an einem Karfreitag 1997. Und es war so ungefähr 11:30, als ich dort in der Kirche ankam. Ich muss sagen, ich bin immer zur Kirche, bin christlich aufgewachsen, aber ich war halt so ein berühmter Sonntagschrist, ja, einmal im Jahr Beichte und halt zur Kirche gehen, so wie bei einem Zigarettenautomat. Oben schmeißt man ein paar Messen ein und ein paar Anbetungen und dann drückt man am Knopf und flutscht, sind wir schon im Himmel oder wie. Ja, so ungefähr habe ich halt gelebt, ja. Und ich kam da in die Kirche und dachte mir, warum ist da niemand da? Die Kirche war leer. Und ich wollte unbedingt jetzt beichten. Und dann ging ich vorne zum Altar und bat die Mutter Gottes, ist eine Marienwallfahrtsort, Marienkirche. Bitte Mutter Gottes, hilf mir. Jetzt bin ich Sünderin da. Jetzt will ich beichten. Hilf mir. Und in diesem Augenblick ging die Tür rückwärts auf und dieser Mann, den Sie hier auf dem Bild sehen, kam herein. Ich kannte ihn nicht, wusste nicht, wer das ist, aber ich stürzte ärgerlich auf ihn zu und sagte, ist da niemand? Ich will beichten. Ja, ich war doch so wichtig. Ich will jetzt beichten. Ist da niemand? Ja. Und er sah mich an und sagte, Sie können bei mir beichten. Na gut. Und ich bemerkte dann, wie er suchend nach den Beichtstühlen sah. Aber das fiel mir erst später ein. Und dann gingen wir in einen Beichtstuhl und ich beichtete. Und dann sagte er ganz barsch, und Ihre anderen Sünden? Und ich sagte, welche anderen Sünden? Ich war natürlich nicht so gut vorbereitet. Na, ich nehme Sie mit hinein. Und er hat mich dann losgesprochen, wir gingen aus dem Beichtstuhl, ich kniete nieder, denn er bat mich darum, legte mir die Hände auf und sagte, jetzt bekommen Sie einen besonderen Segen. Und er sagte irgendwas von neugeweihten Priesterhänden. Ich war so froh, dass ich gebeichtet hatte, setzte mich dann in die letzte Bank und betete die Buße sozusagen. Und dann dachte ich mir, hey, der hat doch die Beichtstuhle gesucht, wenn das jetzt kein Priester ist. Wenn sich der einen Scherz mit mir gemacht hat, wenn das irgendein Mann ist, der sah sowieso so komisch südländisch aus und so schwarze Glutaugen und die schwarzen Haare und alles. Aber nein, ich nehme es an. Ich sage, Mutter Gottes, das ist meine Beichte, ich nehme das an. Jahre später sah ich dieses Bild und was glauben Sie, wer das ist? Pater Pio als neugeweihter Priester. Und wenn Sie jetzt denken, 1997 habe ich gebeichtet Und 1968 ist Pater Pio verstorben. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er kam direkt vom Himmel, um mir die Beichte abzunehmen. Wow. Von da an machte ich mich ganz intensiv auf die Suche nach der Wahrheit. Und ich begann in der Bibel zu lesen. Doch unerfahren wie ich war, begann ich beim Alten Testament. Und dann dachte ich mir, so während des Lesens, was? Riesen? Es gab Riesen? Was? Die Leute wurden 1000 Jahre alt? Das ist ja ein Märchenbuch. Ich nahm es, platsch, es flog mit einem lauten Knall auf den Boden und ich dachte mir, na denken die Priester, wir sind so naiv und glauben an ein Märchenbuch? Na sowas Blödes. Ich war total fertig. Das ist mein Glaube. Aber ich wusste ja damals nicht mehr. Ich war ja nicht ganz so, nur ein Sonntagschrist. Ich ging weiter zur Kirche und irgendwann hörte ich immer wieder von diesem Jesus in den Evangelien. Und ich muss jetzt kurz in meine Kindheit schweifen. Ich war ein uneheliches Kind und damals war das eine große, große Schande. Und meine Großmutter, die war da sehr auf Ansehen und so. Und ich muss es leider offen so sagen, ich konnte, wie gesagt, über 10 Jahre gar nicht darüber sprechen, über dieses Nahtoderfahren und so weiter. Und sie wollte meine Mutter und mich umbringen, damit diese Schande nicht offenbar wäre. Und da hat die Hebamme das im letzten Augenblick verhindern können und hat ihr klargemacht, dann wird es erst offenbar und noch mehr. Und so hat mich meine Großmutter von Kind an misshandelt, körperlich wie psychisch. Ich gehöre nicht hierher, was mache ich hier? Sie hat mich als Baby mit so langen und so dicken Durchmesser Hölzern, wo man nachlegt, im Ofen geschlagen. Ja, wenn ich geweint habe, wurde ich geschlagen. Und so weiter. Ja. Meine Kindheit war nicht einfach. Ich wuchs sehr in der Einsamkeit auf. Und ich bekam auch keine Zuwendung. Ich wollte einmal, da war ich so 4 oder 5 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr genau, bin ich auf den Schoß meiner Mutter gekraxelt und wollte ihr ein paar Busserl geben. Da hat sie mich runtergestoßen, dass ich mich am Kopf verletzt habe. Ja? Keine Zuwendung, ich kannte das alles nicht. Ja? Und trotzdem, und jetzt kommt's, und trotzdem habe ich diese Menschen so geliebt, weil ich da drinnen eine Liebe spürte. Und ich habe immer gesucht, wo ist bei den Menschen diese Liebe? Ich spüre sie da drinnen, warum sind die so anders? Wo ist diese Liebe? Ja, ich habe immer nach dieser Liebe gesucht. Und als ich so von diesem Jesus hörte, wie liebend er war, dann habe ich doch wieder in der Bibel gelesen. Da dachte ich mir, naja, ich muss ja halt weiterlesen. Ne? Und dann las ich von Propheten und dann las ich von Engeln, die Botschaften gebracht haben, mit Josef gesprochen haben und so. Und dann machte ich mit Gott einen Deal. Dann sagte ich, so, und jetzt möchte ich dich erfahren, jetzt möchte ich dich erleben. Wenn du vom Himmel jemanden schickst für mich, der mir Botschaften gibt, was ich tun soll, dann gehe ich genau diesen Weg. So frech war ich mit Gott. Aber Gott, der hört alles. Er ist viel barmherziger, als wir glauben. Ja. Aber es tat sich nicht gleich was, das ist ganz klar. Und so machte ich mich auf die Suche. Ja. Und dann schaute ich einmal, wie schaut das im Buddhismus aus? Das ist zwar nur eine Philosophie, ich las dann unter anderem, dass man da 3, 4 Wochen unter einer Tattelpalme ist er gesessen, und hat nachgedacht und dann wurde ihm bewusst, dass man gut sein muss, damit sich das Leben erfüllt. Denkt man, wenn er das nicht vorher gewusst hat, tut er mir leid. Und so weiter, ja. Ich sah den Taoismus an. Ich sah das Judentum ein bisschen besser an. Ich sah verschiedenste Sachen an. Aber da drinnen war was anderes. Kein Buddha ist gestorben für uns. Kein Mohammed ist gestorben für uns. Das sind zwar Bewegungen hin zu Gott, aber es ist nicht die Wahrheit. Und das stimmte nicht mit dieser Liebe überein. Zum Glück oder in Gottes Gnade habe ich nicht zugemacht durch die vielen Misshandlungen, sondern ich blieb offen. Ich blieb offen. Ja, und wie ich gesagt habe, Gott erhört uns. In dieser Zeit hat meine Mutter mit knapp 85 Jahren, und ich bin ja sehr dankbar dafür, gesagt, sie will nach Medjugorje. Ich hatte keine Ahnung, was ist Medjugorje. Ja? Ich will dahin. Sage ich, was? Du bist fast 85. Du kannst da nicht alleine hinfahren. Wo ist denn das überhaupt? Und, ja. Und meine Schwester, schwer krank im Rollstuhl, Multiple Sklerose, sie ist inzwischen schon verstorben, konnte sie nicht begleiten. Und so durfte ich sie begleiten. Ich habe gesagt, ich begleite dich, wir schenken dir diese Reise zum 85. Geburtstag und wir fahren dorthin. Und ich war ja nur Begleiter. Ja, ja. Und dann kam es. Ich dachte mir, als so braver Sonntagschrist, naja, beichten war ich. Brauche ich nicht gehen, brauche ich eh nur einmal oder zweimal im Jahr gehen. Ich gehe da nicht beichten. Und schon stand ich vor dem Beichtstuhl. Interessant. Und ich habe dort so viel gebeichtet, mir ist so viel eingefallen, dass mir zu Hause nie eingefallen wäre. Ja? Und. Und immer mehr bemerkte ich, wir waren da in diesem Cenacolo, wo die Burschen berichteten, die drogensüchtig waren. Das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt, dass sie keine Medikamente brauchen und dass einer für den anderen den Schutzengel spielt, ja? Der sagt, wenn du nicht essen kannst, weil es dir so schlecht geht, dann esse ich für dich. Wenn du nicht arbeiten kannst, weil es dir so schlecht geht in deiner Entwöhnung, dann arbeite ich für dich. Es war ein Miteinander, ein Füreinander. Das hat mich sehr berührt. Ja, und dann im Heimfahren erst wurde mir bewusst, hey, es ist jemand vom Himmel, der kommt und gibt Botschaften. Und jetzt, Christine, jetzt darfst du hören. Jetzt darfst du diese Botschaften befolgen, weil das hast du mit Gott ausgemacht. Ja? Und dann habe ich Gebetsgruppen gegründet, habe die Menschen zur Weihe an die Mutter Gottes geführt, ja, und habe mir dann zu meinem 50. Geburtstag eine Reise ins Heilige Land gewünscht. Und dort begegnete ich Gott ganz persönlich. Unvorstellbar. Ich machte nicht nur eine Reise, eine Pilgerreise oder eine Kulturreise, sondern ich wollte gleich mehr. Ich machte Exerzitien. Und wir waren in der Wüste Negev und hatten Schweigen. Ja? Und ich kam etwas zu spät, das ist nicht meine Art. Ich komme meistens zu früh, aber es wollte anscheinend so sein. Oft richtet Gott etwas ein, das für uns gar nicht so verständlich ist. Ich kam etwas zu spät zum Abendessen. Wir saßen in einem riesen Zelt mitten in der Wüste. Ich habe da etwas gelesen von nachhaltig, hatten herrliches veganes Essen. Nur was dort so ein bisschen gewachsen ist, schmeckte wunderbar. Ja. Und ich bekam dann nur mehr den Vorsitz, da wollte sich niemand hinsetzen, es war kein Platz mehr frei. So sah ich die Leute alle vor mir und ich saß am Vorsitz sozusagen. Na, und ich wollte gerade zu essen beginnen, es waren Schweigeexerzitien, da hörte ich laut neben mir, rechts von mir, eine Stimme, der Meister kommt. Ich Ordnungsliebende, wer spricht hier laut, wenn Schweigen ist? Okay, es ist niemand da. Ich schaue die Leute alle an, die essen, die haben das nicht gehört. Was heißt, der Meister kommt? Ich schaue zur sogenannten Tür, also Zelteingang, das ist geschlossen, da kommt doch niemand. Gabel zum Mund, auf einmal links neben mir eine sehr sanfte, werde ich nie, mein ganzes Leben nie vergessen, diese Stimme. Liebst du mich? Ich war überfordert. Liebst du mich? Ich saß da und wusste nicht, ich sah wieder alle an. Die hörten nichts. Bin ich jetzt verrückt geworden? Was ist jetzt mit mir? Was ist los? Liebst du mich? Es ist niemand da. Ja, und dann habe ich etwas getan, das für sie vielleicht unverständlich ist. Aber ich war total überfordert. Ich habe einfach gegessen. Ich habe nicht Ja und nicht Nein gesagt oder sonst etwas, weil ich war wirklich total überfordert. Ich habe einfach mein Abendessen runtergewürgt und am Abend hatten wir immer Gespräch mit dem Priester. Und da sagte ich zu dem Priester, was mir passiert ist. Und dann sagte er, ja, liebe Frau, das war eine Offenbarung Gottes. Jesus hat sich ihnen offenbart. Und was tue ich jetzt? Es hat mir dann schon leid getan, dass ich weitergegessen habe und nicht geantwortet habe. Aber heute, nach so vielen Jahren, weiß ich, dass ich diese Frage nicht wirklich beantworten hätte können. Denn Jesus selber hat zu uns gesagt, der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält, der sich ihm zuwendet, der versucht, im Glauben, in der Kirche, ein kirchliches Leben zu führen, aber wirklich im Glauben und in der Beziehung zu Gott. Und so weit war ich noch nicht. Es musste erst noch werden. Und sie werden es nicht glauben. Trotzdem bin ich auf die Esoterik hineingefallen. Ich habe weitergelesen in der Bibel, weitergeforscht und da stand unter anderem, und alle, die zum Glauben kommen, werden diese Werke tun und noch größere. Das möchte ich auch können. Ich glaube doch jetzt. Und dann sagte eine Frau zu mir, du, ich weiß, wie Jesus geheilt hat, das kannst du lernen. Na, das muss ich können, sofort, weil ich glaube jetzt, ja. Und ich fuhr hin. Und dann bekamen wir so Zeichen, das kam mir schon ein bisschen komisch vor, es war ein Reiki-Kurs, ja. Und dann sagte ich, was bedeuten diese Zeichen? Das erfahrst du, wenn du den nächsten Kurs machst. So wurde ich gefangen und gefangen. So machte ich den nächsten Kurs, mehr aus Neugierde, aber ich war schon sehr skeptisch, das kommt mir komisch vor. Dann sah ich die Leute an, die dieses Reiki praktizierten, die lebten überhaupt nicht nach den Geboten Gottes. Da stimmt was nicht, irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn du diese Zeichen wissen willst, was sie bedeuten, musst du den Meistergrad machen. Später las ich, niemand nenne sich Meister und so weiter. Aber ich habe es nicht begriffen. Na, dann mache ich den Meistergrad, dass ich endlich weiß, was die Zeichen bedeuten. Und dann sagte mir diese Dame, ich weiß es auch nicht. Komm. Und ich wurde immer skeptischer, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann lernte ich einen Menschen kennen, der viele Sprachen sprach. Und es heißt ja, es ist ein Japaner, der sozusagen diese Heilslehre gefunden hat. Und so dachte jeder, das sind japanische Zeichen. Und er belehrte mich und sagte, nein, ich kann Japanisch und ich kann Chinesisch. Das ist Chinesisch. Und es heißt Erde, Wasser, Feuer, Luft. Man bindet zum Beispiel mit Reiki die Menschen an die Elementarmächte der Welt. Aber mit Heiligen Geist hat das nichts zu tun. Sofort, alles weg, 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 weg. Mir wurde sofort klar. Und auch eine Freundin, genau zu dieser Zeit, Gott hilft immer, sagte mir, du, ein Priester hat in die Kirchenzeitung geschrieben, Reiki ist dämonisch. Und was mache ich jetzt? Warum bin ich nur auf das hineingefallen? Und da kam so einiges dazu an Alternativen von Homöopathie und das und das und das und das. Ich verstand es nicht, warum das alles schlecht sein soll. Aber ich glaubte, weil ich selber bemerkt habe, da stimmt was nicht. Ja? Und dann geschah etwas sehr Interessantes, denn Gott hilft immer, aber manchmal mit Lebensumständen, die einem gar nicht so gefallen. 2004 bekam ich Eierstockkrebs, hatte noch 5 Monate zu leben und ich nahm das an. Okay. Und ich wurde operiert und nach der Operation sagte der Arzt, der Primar, der mich operiert hatte, Sie brauchen dann sofort so schnell als möglich Chemo, denn wir haben in Ihrem Unterbauch, auf der Bauchdecke, auf der Darmwand, auf der Blase, überall Metastasen. Sie sind total zu mit Metastasen. Dann habe ich gesagt, wenn ich sowieso sterben muss, wozu brauche ich Chemo? Und wir haben gestritten. Nichts bitte gegen Ärzte. Ja, ich bin sehr dankbar für Ärzte. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Und wir haben gestritten. Und er hat gesagt, Sie werden sehen, wie Sie zugrunde gehen. Und ich habe gesagt, nein, und bin aus dem Spital. So, und was mache ich jetzt? Soll ich mich jetzt hinsetzen und aufs Sterben warten? Und dann erfuhr ich, Zufälle gibt es keine, heißt es immer, dann erfuhr ich, dass ein indischer, römisch-katholischer Priester in Wien ist und die Gabe der Heilung hat. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, na nichts wie hin, nichts wie hin. Wenn er die Gabe der Heilung hat, nichts wie hin. Es waren ungefähr 300 Leute in der Kirche, wir kannten uns alle nicht oder kaum. Ja, und dann stand dieser Priester vorne, machte die Messe, ja, und dann legte er die Hände auf dem Altar, schloss die Augen und sagte, es ist eine Marie da, die ist jetzt geheilt. Es ist ein Franz da, der hatte das und das und ist jetzt geheilt. Und ich dachte mir, na super, auf was bist denn da wieder reingefallen? Das kann ich auch. Stell mich vorne hin und sage, alle sind geheilt. Weil es kennt ja keiner jemand und es weiß ja nicht, was für Krankheiten. Na, nur weg von da. Ja? Das ist ja, na, sowas. Wieso musste mir das jetzt wieder passieren? Und dann fuhren wir nach Hause. Zu Hause bekam, ja, Entschuldigung. Und dann sagte er, und es ist eine Christine da, die hatte Krebs. Aber jetzt ist sie ganz geheilt. Und ich dachte mir, ich spüre nichts. Nein, nein. Nur weg von mir, das bin nicht ich. Ja. Und zu Hause bekam ich dann Grippe, habe sie übergangen und in meinem geschwächten Zustand bekam ich einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus. Und der Primar, Besagter, sagte, rein in die Röhre. Schau mal, was das Computer-CD ergibt, was ihre Metastasen machen. Naja, gut, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon da, dann machen wir das halt. Ne? Aber keiner sagte was zu mir. Was ist jetzt los? Jetzt redet keiner mehr mit mir, sterbe ich morgen schon oder was ist jetzt los? Ja? Und dann kam nicht der Primar, sondern der Assistent und sagte, ich soll Ihnen ausrichten. Sie sind ganz geheilt. Keine einzige Metastase ist in Ihrem Körper zu finden. Der Blutbefund stimmt, alles stimmt. Sie sind ganz heil, Sie können das Krankenhaus geheilt verlassen. 2004. Dann hat es mir leid getan, lieber Gott, Entschuldigung, ich habe es nicht glauben können, aber Gott ist barmherziger. Er ist wirklich barmherziger, als wir uns je vorstellen können. Ich war ganz geheilt. Und dann wollte ich unbedingt wieder hin zu diesem Priester. Und wir fuhren zu diesem Priester, mein Mann und ich. Und dann erzählte er zum Beispiel über die ganzen Alternativen, Homöopathie und das und das und das, über die ganze Esoterik, warum das alles schlecht ist, das wäre hier jetzt, kann ich jetzt alles nicht wiedergeben, obwohl ich mich genau erkundigt habe und das auch einmal vielleicht erzählen kann. Und gab dann sozusagen einen Exorzismus für alle, die in der Esoterik sozusagen gefangen waren oder mit Homöopathie oder dem gearbeitet haben. Und ich spürte das. Ich sah ein Licht auf mich zukommen und ich wusste, jetzt bin ich frei. Und als wir nach Hause gekommen sind, habe ich sofort alles weggeschmissen Alles, 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 alles. Alles verbrannt und so weiter. Und nie wieder irgendwas punkto Esoterik. Und dann wollte ich wieder nach Medjugorje. Und jetzt kommt's. Mein Mann, Atheist. Bitte, was ist passiert?
Ich bin von Kindheit an nicht christlich erzogen. Meine Eltern waren Atheisten. Und ich habe keine Ahnung gehabt von der Kirche oder sonst irgendwas, keinen Religionsunterricht. Wir haben immer nur Brote gegessen, Witze erzählt im Religionsunterricht. Und ich war überhaupt nicht mit Christus oder mit der Kirche irgendwie in Beziehung. Ja, und 1999 war es, da hat meine Frau gesagt, ich fahre nach Medjugorje. Und interessiert wie ich war, sagte ich, ich fahre mit, ich schaue mir das einmal an. Urlaub kann nicht schaden, tut ganz gut, mal eine andere Gegend zu sehen. Ja, und ich habe an nichts geglaubt und mir nichts gedacht dabei. Wie wir in Medjugorje angekommen sind am Abend, war gerade Abendprogramm in der Kirche. Ich bin vom Bus ausgestiegen. Wir sind dann miteinander zur Kirchentür gegangen, über die Stiegen hinauf. Und ich habe das Heulen angefangen, eine halbe Stunde lang. Habe geheult, geheult. Ich habe mich nicht erfangen können. Und keiner hat mir helfen können. Und dann habe ich gesagt, ich glaube. Und das war für mich die totale Umkehr. Und seitdem bin ich gläubig, dass die Eisenbahn drüber fährt.
Wie man so schön sagt. Danke. Auch gut wienerisch. Ja, mehr mir zuliebe ist er mitgefahren. Und dann hatte er die Bekehrung, eine Sekundenbekehrung. Wirklich ein eingefleischter Atheist. Und dann plötzlich hat er geweint wie ein kleines Kind. Ich wusste nicht, was ich mit ihm tun soll. Was ist los? Was ist los? Er hat nur geweint und geweint. Und dann hat er gesagt, Gott gibt es. Ich glaube. Und seither ist, glaube ich, keine Sekunde in deinem Leben vergangen, wo du irgendwie gezweifelt hättest. Ja? Also auch eine wunderbare Bekehrung in Medjugorje. Ja, und da wir dann beide gläubig waren und in Medjugorje waren und wieder Kraft geschöpft haben, dann zum zweiten Mal, dann haben wir uns vorgenommen, und das wollte ich eigentlich nie so recht, diesen Fasching. Fasching feiern, das war für mich immer so, diese Verkleidung und dieses Tierische, das hat mir nie so gefallen. Und mein Mann war dann eben auch einverstanden, dass wir in eine Kirche fahren am Faschingdienstag, oder in ein Kloster oder sonst irgendwo hin und den Tag in Ruhe verbringen. Ja. Wir waren vorher, kurz vorher noch bei einer Gebetsgruppe eben, und da hat eine Frau zu mir gesagt, Christine, wenn du wieder wohin fährst, ich weiß ja, Faschingdienstag fahrt ihr immer weg, nimm mir bitte einen 7x7er Rosenkranz mit, den kriegt man bei uns schwer. Ja. Sag ich, ja gerne. Ja. Und dann sagte mein Mann, diesen Faschingdienstag fahren wir nach Altötting. Ich sage, was? Müssen wir um 4 Uhr früh aufstehen? Ich glaube, das mag ich nicht. Ja? Aber sage ich, lass mal drauf ankommen. Wenn ich wach werde und du wach bist, dann fahren wir halt. Und wirklich, mein Schutzengel ist ein Spitzbub, ja? Der hat mich kurz vor 4 aufgeweckt, damit wir dann fahren. Ja? Und auch Michael war gleich wach und wir sind nach Altötting. Wir sind noch zurechtgekommen zur wunderbaren Messe in der Gnadenkapelle. Und dann, pflichtbewusst wie ich bin, schnell zu den Ständen, weil die machen ja um 12 Uhr zu, weil Faschingdienstag ist, schnell den 7x7er Rosenkranz besorgen. Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Verkaufsbudel ungefähr so wie da. Ja? Und die Dame legt auf ihrer Seite ein Schachtel raus, nimmt einen Rosenkranz raus, einen 7x7er und reicht ihn zu mir herüber. Und ich schaue nur auf das Schachtel und sage, bitte, kann ich diesen Zettel haben? So ein kleiner Zettel. Ich sah nicht, was drauf stand. Ja. Und sie schaut und sagt, ja, das ist eh nicht aktuell, dann können sie haben. Ja. Mein Mann steckt ihn in die Brusttasche, schnell noch, Heiliger Konrad und anschauen und essen gehen und sie wissen eh, und am Abend zur Gebetsrunde. Ja, und dann kamen wir kurz vor 12 Uhr Mitternacht heim und ich sagte, aber was war eigentlich mit diesem Zettel? Ich war ja wie, ich weiß ja gar nicht, was da drauf gestanden ist. Gib doch den Zettel jetzt her, wo hast du denn? Ja, ich nehme den heraus, wir haben über das Ganze anschauen und so weiter auf den Zettel vergessen. Und dann stand auf diesem kleinen Zettelchen, ich wünsche mir, dass an einem Faschingsdienstag mein heiliges Antlitz besonders verehrt werde. Wow, heute ist Faschingsdienstag. Schnell die Gebete noch gesprochen vor 12, ja, dass ich das ja noch schaffe. Ich bin so ein pflichtbewusster Typ. Und das habe ich dann bei der nächsten Gebetsrunde dem Priester erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, Frau Alexander, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung Gottes, dass wir da was machen. Ich sage, ja, ich kenne den barmherzigen Jesus, ich kenne viele Verehrungen, aber eine Antlitzverehrung kenne ich nicht. Na ja, hat er gesagt, dann fragen Sie mal Mr. Google, der ist eh so klug, der wird das schon wissen. Ja. Und dann haben wir uns halt sozusagen klug gemacht. Ja. Okay, es gibt eine Antlitzverehrung, oder gab es in Tours, in Frankreich, aber das ist schon eher mehr eingeschlafen und recht viel mehr fand man da nicht so heraus. Und dann war in der Gebetsgruppe eine Dame, die sagt, weil wir dann gesagt haben, ja, aber irgendein Bild müssen wir nehmen zur Verehrung. Ja. Da sagte diese Dame, du, ich war in Manopello, nehmen wir das Bild von Manopello. Sage ich, was ist Manopello? Ja. Das ist ein Ort in Italien und da gibt es ein Bild von Jesus. Was, das gibt es wirklich? Ja, nehmen wir doch dieses Bild. Okay, dann nehmen wir dieses Bild. Ja. Und kurze Zeit darauf sagte sie, weißt du, mein Mann ist aus der Ehe ausgebrochen, er lebt bei einer anderen und ich würde so gerne meinen Mann wieder zurückhaben. Bete doch auch und ich würde sogar einen Kreuzweg oder weiß ich was bezahlen, damit mir Gott hilft, dass mein Mann wieder zurückkommt. Da habe ich gesagt, du, das tut er. Ich habe auch mit ihm einen Deal gemacht und der ist aufgegangen. Ja, das tut er. Wenn du den Kreuzweg zahlst, das ist zwar eine Bestechung Gottes, aber er ist barmherziger, er weiß, was du meinst. Ja. Und er hilft dir so auch. Aber wenn du den Kreuzweg zahlst, dann mach mal einen. Das ist ja nur was Schönes und was Gutes. Und dann sagt sie, ja, wo machen wir den? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gebetet und dann habe ich gesagt, ich sehe nur graue Steine. Na, wir können ja nicht irgendwelche Betonklötze da machen oder so. Und dann sage ich, du, es war da, du sollst nach Manopello fahren. Okay. Wir hatten inzwischen den Verein gegründet, begannen Gebetshefte und verschiedene Materialien herzustellen. Und dann sagt sie, gut, dann fahre ich nach Manopello. Gut. Und dann rief sie mich an und sagte, du wirst Bauklötze staunen, mehr sage ich dir noch nicht. Ja. Und als sie dort angekommen ist, sie hat vorher angerufen, Schwester Blandina Schlömer, die dort ist, Einsiedlerin ist in Manopello, die hatte gesagt, nein, ich habe keine Zeit für dich, ich bin jetzt so beschäftigt, komm später. Aber sie ist trotzdem gefahren und als sie sich dann in der Kirche getroffen haben, hat sich Schwester Blandina ihrer erbarmt und hat sie mitgenommen und hat gesagt, ich will dir sowieso was zeigen, denn ich habe so eine Freude. Ich habe einen kleinen Ölgarten, das heißt einen kleinen Garten mit Ölbäumen, mit ganz alten Ölbäumen, geschenkt bekommen und ich möchte hier einen Rosenkranzweg oder einen Kreuzweg anlegen, aber ich habe kein Geld. Könnt ihr in Österreich für mich sammeln? Und da hat die Eva gesagt, nein, ich zahle das, ich will ja das machen. Ja, und als sie heimgekommen ist, hat sie gesagt, Christine, könnt ihr hinfahren und könnt dort diesen Weg machen? Sagte ich, ja, selbstverständlich, das machen wir, ja. Mein Mann hat eh bald Urlaub, ich habe für ihn entschieden. Unerlaubterweise, ja. Und er hat mich dann sehr zurechtgewiesen und hat gesagt, na du bist gut, wir haben Urlaub und jetzt soll ich dort hakeln hinfahren, ja. Und wie war es?
42 Grad im Schatten.
Kein Wasser. Kein wir Wasser. Haben von der Tränke der Ziegen getrunken in unserer Not.
Die Italiener haben den Kopf geschüttelt.
Dass wir da arbeiten.
Mit Hammer, Schaufel und Krampen. händisch großteils, beinhart, wie Beton fast, aber nicht im Schatten, sondern in der Sonne. Das war der schönste Urlaub meines Lebens.
Also ich habe ihm was Gutes getan. Ja, und dann haben wir dort einen Rosenkranzweg angelegt und der Nachbar hat uns auch ein bisschen dann noch geholfen und dann war der Weg und was machen wir jetzt mit den Stationen? Ja, es war nicht so viel Platz, so haben wir uns entschieden, da wir auch in der Gebetsgruppe den 7 Schmerzen Mariens Rosenkranz gebetet haben, machen wir die 7 Schmerzen Mariens, ja, diese Stationen. Aber wo machen wir sie drauf? Und dann sage ich, ja, ich habe so Steine gesehen, ne? Aber keine Ahnung. Und dann sagte Schwester Blandina, die das nicht gehört hat, was ich jetzt erwähnt habe, die kam dann und sagte, ja, ich möchte gerne, denn über uns ist ein großes Naturschutzgebiet und da gibt es wunderbare Granitsteine, die würden sich hier einpassen in diese Gegend, in dieses Naturschutzgebiet. Die möchte ich gerne da aufstellen und da könnte man die Bilder anbringen für den Rosenkranzweg. Okay, sage ich, na, dann her mit den Steinen. Ne? Christine, wir sind in Italien. Das dauert Monate, wenn nicht Jahre, bis das bewilligt wird. Das ist ein Naturschutzgebiet, dass wir überhaupt die Steine kriegen. Sage ich, Schwester Blandina, wir sind jetzt da und jetzt müssen die Steine her. Gehen Sie zum Bürgermeister und sagen Sie ihm das. Sie hat mich angeschaut, hat gelächelt und hat sich gedacht, na, ich tue es halt ihr zuliebe. Ja. Und was war? Nächsten Tag hatten wir die Steine. Ja, sie kamen und wir konnten diese Steine noch anbringen. Wir lernten auch noch einen Steinmetz kennen. Ich konnte kein Italienisch, Michael auch nicht. Aber wir redeten ungefähr 2 Stunden miteinander, haben uns wunderbar unterhalten. Und es hat alles wunderbar funktioniert und so gibt es jetzt von unserem Verein, auch in Manopello, einen Rosenkranzweg zu den 7 Schmerzen Mariens. Ja?
Innerhalb von 5 Tagen haben wir das Wunder vollbracht, mit Gottes Hilfe.
Ja, und jetzt spanne ich Sie nicht mehr auf die Folter, jetzt kommen wir zu unserem Vortrag. Denn was hat es denn wirklich mit diesem Antlitz auf sich? Ist das Bild jetzt echt? Ist das überhaupt Jesus? Und ich kenne einige Wissenschaftler, die auch das Grabtuch von Turin anno dazu mal sehr angegriffen haben, die auch dieses Bild sehr angreifen, aber sie werden erkennen, dass es echt ist. Bitte. Manopello ist eine kleine Stadt in Mittelitalien, in den Abruzzen, die am Fuß des Majella-Gebirges liegt. Rom liegt am Tyrrhenischen Meer, Pescara liegt am Adriatischen Meer. Die Legende. 1506 kam ein Pilger zur Pfarrkirche mit einem Bäckchen. Er hat es einem vornehmen Mann übergeben. Halte es in Ehren. Darin war das Tuch 17,5 mal 24. Es wurde lange Zeit in Privathäusern verehrt. Müssen Sie schon? Danke. Danke noch einmal. Gute Fahrt. Kloster? Genau. 1620 kam es zu den Kapuzinern. Das Kapuzinerkloster wurde in den Jahren 1618 bis 1620 gegründet. Die Kirche wurde dem Erzengel Michael und dem heiligen Antlitz geweiht. Das Tuch wurde in einer Glasmonstranz in eine Seitennische eingesetzt. Es kam erstmals zur Verehrung am 6. April 1646. Ab da gab es regelmäßige öffentliche Verehrung. 1686 wurde es in die neu errichtete Kapelle übertragen, das liturgische Fest 6. August, Verklärung des Herrn, wurde eingeführt. Im 18. Jahrhundert gab es schwere Erdbeben in Mittel- und Süditalien, in Umbrien und in den Abruzzen. Ab 1703 entschlossen sich die Kapuziner zu einer Prozession rund um die Stadtmauern einmal im Jahr, und zwar im Mai am 2. Sonntag. Ich muss dazu sagen, ich habe ja dann öfter mit den Kapuzinern gesprochen und da hat einer gesagt, wir wissen, dass anno dazumal noch mit dem Traktor gefahren wurde, mit dem Bild, mit einem kleinen Traktor, so eine Art Rasentraktor, rund um die Stadt bedacht. Zum Schutz ließen sie eine neue, verbesserte Glasscheibe sowie 1714 einen wertvollen Silberrahmen anfertigen. In beiden Fällen verschwand das Bild, sobald man die Glasscheibe weggegeben hatte. Es kam wieder zum Vorschein, nachdem der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt war. 1718 erwähnte Papst Clemens XI. Gewährte einen vollkommenen Ablass für alle Pilger. Durch die Verehrung geschahen viele Wunder. Und jetzt kommen wir zu dem Saal, den ich verbotenerweise entdeckt habe und natürlich sofort knips, knips, knips viele Bilder gemacht. Und Sie sehen, glaube ich, wie viele Votivgaben da drinnen sind in diesem Saal. Ja, unwahrscheinlich. Und sogar alle Bräute gaben ihre Kleidung dort ab. Und auch die Personen, die ins Kloster gingen, bekamen ja ein Brautkleid, ja, und gaben es dort ab. Denn alle hielten so viel auf das heilige Antlitz durch diese vielen Wunder. Es standen sogar Tote auf, es wurden Gelähmte geheilt und es geschieht noch immer. Ich muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, die Kapuziner wollen nicht, dass man das erfährt. Die wollen kein großes Aufsehen. Die wollen nicht, dass man aus einem Wunderglauben dahin fährt, sondern dass man wirklich, um Gott die Ehre zu geben, hinfährt. Und deshalb wird das eher mehr fast geheim gehalten. Aber wie gesagt, ich habe die falsche Tür erwischt und bin in die richtige Kammer gekommen. 1750 wurde das Fest auf den dritten Sonntag verlegt und bis heute, dritten Sonntag im Mai verlegt und bis heute beibehalten. Auch wir waren einmal bei dem Umzug dabei. Und zwar vom Heiligtum wird das Volto Santo in einer Prozession in den Ort Manobello in die Kirche St. Nicola übertragen. Die ganze Nacht findet Anbetung statt. Sie sehen hier, da marschieren die Erstkommunionkinder mit, die Firmlinge, so viele Leute. Wir durften mit unserer Fahne, die wir vom Antlitzverein hergestellt haben, auch mitmarschieren bei diesem Umzug. Und das bleibt die ganze Nacht dort. Am nächsten Tag wird, in Italien heißt es Volto Santo, also heiliges Tuch, wieder ins Heiligtum gebracht. Auch während des Marsches werden Böllerschüsse abgegeben, dass das ganze Tal von Böllerschüssen erzittert zur Ehre Gottes. Und auch die Leute hängen Tücher raus, wie Sie sehen, ja, bei den Fenstern, wie bei uns ungefähr von Leichnam kann man sich das vorstellen, ja, wird dieses heilige Antlitz in der Monstranz herumgetragen. Im 19. Jahrhundert wurden viele Ordensinstitute geschlossen. 1811 kam das Tuch zu den Klarissen. Das Kloster der Kapuziner wurde aufgehoben und blieb bis 15. Mai 1860 verlassen. Am 16. Mai 1816 durften sie zurückkehren und feierten am Sonntag darauf ihr Fest. 1871 wurde die neue Kapelle fertig. 1946 wurde ein neues Reliquar von der Gemeinde für den Hauptaltar gespendet. Bereits am 1. September 2006 besuchte Papst Benedikt damals Manopello. Lange kniete er vor diesem Schleiertuch. Der Besuch des Papstes brachte der Bevölkerung von Manopello große Freude, ebenso in der ganzen Abruzzenregion. Bei seiner Rede sagte er: Das Antlitz Jesu zu suchen, muss das Bestreben von uns Christen sein. Und am 22. September 2006 erhob Papst Benedikt das Heiligtum zur Basilika Minor. Das heißt, die Reliquie ist durch den Papst anerkannt als Schleiertuch mit dem Abbild Jesu Christi. Zur Erinnerung an diesen Tag schenkte Papst Benedikt ein beeindruckendes Gebet. Es ist in unserem Gebetsheft Nummer 7, Seite 14, abgedruckt. Aber ist das jetzt wirklich Jesus? Ist das wirklich ein Jesusbild? Sie sehen hier Balbade. Auch Historiker Balbade versuchte der Wahrheit in seinem Buch das göttliche Gesicht näher zu kommen. Er erfuhr von Frau Chiara Vigo, welche die letzte Meisterin in der Gewinnung von Verarbeitung der Muschelseide ist und das Schleiertuch von Manopella aus Muschelseide ist. Muschelseide war der teuerste Stoff in der Antike und dieses Gewebe lässt sich nicht bemalen. Also ein Bild nicht von Menschenhand gemacht. Aber ist es nun wirklich das Antlitz? Und Schwester Blandina Schlömer, wir hören dann noch gleich von ihr, hat das sehr gut beweisen können. Denn das Antlitz von Turin ist bewiesen, dass es übernatürlich ist. Ich weiß nicht, ob Sie diese Studie kennen. Es gibt eine sehr interessante Studie, die im Dezember 2011 abgeschlossene wissenschaftliche Untersuchung, die 5 Jahre im Atomforschungsinstitut in Frascati in Rom durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die moderne Wissenschaft nicht imstande ist, ein solches Artbild zu schaffen, wie es sich auf dem Grabtuch in Turin befindet. Die Forscher errechneten, dass ein geheimnisvoller Energieblitz, der zur Entstehung des Bildes geführt hat, eine Kraft von 34 Billionen Watt gehabt haben muss. In heutiger Zeit verfügen wir über technische Möglichkeiten und Maschinen von nur einigen Milliarden Watt, die ultraviolettes Vakuumstrahlung erzeugen können. Also der Mensch hat das niemals selbst erzeugen können. Im Moment der Auferstehung hinterließ Jesus auch ein Abbild auf dem Schleiertuch von Manopella, das im Grab auf seinen Kopf gelegen hat. Manche glauben, das ist das Tuch von Oviedo. Das Tuch von Oviedo ist ein Bluttuch. Der jüdische Brauch war, wenn man mit Blut irgendwie zusammenkommt, ist man unrein. Und alles Blut musste im Grab mit begraben werden. Ja? Und man hat Jesus, der ja eigentlich nicht durch, wie soll man sagen, der fast erstickt ist, dadurch, dass die Lunge zusammengesunken ist, ist er fast erstickt bei seinem Tod und hat natürlich einen Bluterguss raus aus seinem Körper, ist er gekommen. Und das hat man vorausgeahnt und hat ihm ein Tuch umgebunden, über den Kopf, damit dieses Blut aufgefangen wird. Das ist das Bluttuch von Oviedo. Ja? Und wie man es ihm abgenommen hat, war das schon getrocknet. Ja? Und das hat man zusammengebunden an eine besondere Stelle im Grab dazugelegt. Und wenn Sie jetzt diese Stelle oft so ausgelegt hören, ich bin nicht dieser Meinung, dass das Tuch von Manopella war. Denn der Jünger, Petrus ging ja hinein, aber Johannes, der Jünger kam und sah nur hinein und glaubte. Warum? Und man hat auch im jüdischen Brauch festgestellt, dass alle Leute, die etwas höher gestellt waren, und Josef von Arimathea hat ja sein Grab zur Verfügung gestellt, war ein höher gestellter Mensch und war für ihn ja diese Grabstelle vorbereitet, dass man diesen Menschen ein kleines, wertvolles Seidentuch über das Gesicht gelegt hat, bei der Bestattung. Und das ist auch auf dem Gesicht von Jesu gelegen, bei der Bestattung. Es ist nicht, das darf man nicht verwechseln, das Tuch der sechsten Station, das Tuch der Veronika. Das glauben manche, das ist es nicht. Ja? Ich habe auch lange darüber nachgedacht, denn wirklich wissenschaftlich beweisen kann man ja gar nichts. Aber mir ist dann aufgefallen, dass dieses Tuch 2 Seiten hat und man überall ja dieses Bild sieht. Und mir ist dann aufgefallen, Auf einer Seite sind die Narben größer und auf der anderen kleiner. Nun habe ich Schwester Blandina angerufen und habe gesagt, ich sehe das, stimmt das? Sagt sie, ja, natürlich stimmt das. Das stimmt. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. Und zwar diese Schwester, Blandina Schlömer, Trappistin aus dem deutschen Kloster Maria Frieden in der Eifel, zog als Einsiedlerin nach Manopello. Nach langwieriger und mühevoller Arbeit hat sie entdeckt und nachgewiesen, dass das Bild von Manopello ganz und gar allen Proportionen und Abmessungen des Porträts auf dem Grabtuch von Dorin entspricht. Und das ist übernatürlich wissenschaftlich bewiesen. Diese Arbeit der Soprapositionen kann man in einem Seitenraum in der Kirche als Ausstellung besichtigen. Das machen auch die meisten nicht. Die fahren hin, Messe und wieder heim oder woanders hin. Auch in ihrem Buch Jesus Christus im Selbstzeugnis seiner Grabtücher sind die Recherchen zu sehen. Und hier sehen Sie einige Bilder, wo Sie immer wieder diese Soprapositionen errechnet hat und drüber gelegt hat. Und es, oder wenn man dieses Tuch zum Beispiel gegen das Licht hält, sieht man gar nichts oder fast nichts. Und jetzt sind wir bei diesen Haarbüschel. Und jetzt sehen Sie einen Unterschied zwischen den oberen und den unteren Haarbüschel. Der obere ist mehr blutverklebt und der untere, sieht man schon ein paar so einzelne Haare weg. Sehen Sie das? Es ist aber ganz ein dünner Schleier, das könnte man nicht auf der anderen Seite so malen, denn Muschelseide ist ganz, ganz was Dünnes. Und an das alleine war für mich persönlich der Beweis, dass es echt ist. Und dass es, ich wurde später bestätigt, dass es der Augenblick der Auferstehung ist. Und zwar wie Gott durch dieses Tuch durchgegangen ist. Die Tücher sind eingesunken, der Leib war weg, das Tuch, das Kleine lag obendrauf mit diesem Abbild. Und auf der einen Seite noch größere Narben, verklebteres Haarbüschel, auf der anderen Seite bereits gelöstes Haarbüschel, kleinere Narben und so zum verklärten Körper. Und im verklärten Körper haben ihn nicht einmal die Jünger erkannt. Wir werden schön sein. Wenn ich jetzt an Pater Pio denke, wie er jung und schön war und so vom Himmel gekommen ist, liebe jungen Leute, euer Thema. Es hatte mal ein Priester bei der Predigt gesagt, na, wir werden es schlecht haben im Himmel. Wir müssen immer Mahl halten und essen, ob wir das aushalten. Aber was war wahrscheinlich ein Spaß. Aber was bedeutet Mahl halten? Wenn ihr jetzt Jesus esst, dann vereinigt ihr euch mit ihm. Das heißt, im Himmel haben wir eine ewige Vereinigung mit Gott. Und zwar in eine Vereinigung der Liebe. Man muss sich das vorstellen. Wir sind das Abbild Gottes. Und Gott ist dreifaltig. Also sind auch wir dreifaltig. Körper, Seele und Geist. Und wir liegen oft mit uns selbst im Streit. Wir wenden uns nur nach außen. Und nach dem Körper und nach den Sinnen. Wir müssen uns nach innen wenden, in unsere Seele, in unseren Geist. Und jetzt sage ich wieder was Neues, wie ich zuerst gesagt habe, nicht der Weg ist das Ziel. Das Ich wurde von der Mutter Gottes geheiligt. Denken wir an das Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Sie hat von ihrem Ich gesprochen, von der ganzen Persönlichkeit. Aber wenn das Ich selbstbezogen ist, ist es ein Ego und dann ist es schlecht. Wenn das Ich, die Persönlichkeit, der ganze Mensch, sich aber hingibt an Gott und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, dann ist es gut. Also unser Ich ist nicht schlecht, automatisch. Lasst euch nichts vormachen. Aber wenn euer Persönlichkeit sich nicht hinwendet zu dem Schöpfer, der uns geschaffen hat. Denn wie ihr jetzt gehört habt, es gibt ein ewiges Leben, es gibt eine Trennung von Leib und Seele. Wir werden wieder zusammengefügt am Ende der Tage, so wird uns verheißen. Dann darf unser Ich sich nicht selbstbezogen benehmen, sondern es darf sich hinwenden zu Gott. Wir dürfen einen Schöpfer anerkennen und sagen, danke, dass du mich führst, denn ich mache meist nur Blödsinn. Danke, dass es dich gibt, lieber Gott. Und das war für mich dieser Beweis, dass das der Augenblick der Auferstehung ist. Auch alle Ikonen, ich habe selber Ikonen gemalt, nicht alle, das war jetzt Lüge, nur ein Gedankensprung, nicht alle, aber viele werden mit diesem Haarbüschel gemalt in der Mitte, ja, weil sie ein Vorbild hatten. Und in Rom wird jetzt das Bild der Veronika hergezeigt. Das war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2007 oder so, oder 2008. Ja. Es wird nicht mehr dieses Bild hergezeigt, sondern das Bild der Veronika. Das ist ein bisschen ein eigenartiges Bild. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn Jesus jetzt das Kreuz getragen hat, mit einer Hand gehalten hat, die Veronika ist gekommen und hat ihm ein Tuch gereicht, damit er sich abwischen kann von dem Speichel, von den Schlägen, von dem Blut, von dem Schweiß. Der hätte schon mal nicht so ein dünnes Tuch verwendet, ja, das hätte nicht viel geholfen, da hätte er alles auf der Hand gehabt. Ein Leinentuch, einen Schal, den sie umgehabt hatte. Und jetzt hat man eine Hand frei und versucht, sich das Gesicht abzuwischen. Was macht man? Die Augen zu. Sonst fährt man sich ja in die Augen. Und dadurch ist auch nur so viel auf diesem Veronika-Bild drauf, wie man hier auf diesem Bild jetzt sieht. Es schaut ein bisschen komisch aus, aber es ist eben dieses Tuch der Veronika. Wie man dann bekommen hat, nach der Auferstehung, dieses Tuch, viele Jahre später, hat man das einige Zeit hergezeigt. Aber wieder später, angeblich beim Umbau, bei diesem Turm in Rom, wurde es entwendet oder wie auch immer, man weiß es nicht genau, ist es weggekommen. Und seither zeigt man wieder das Veronika-Tuch her. Und das ist dann, wie Sie gehört haben, laut Legende, in Manopello aufgetaucht. Das wahre Abbild Christi. Ich sage jetzt ganz kurz was. Ja, hier sehen Sie noch unseren Rosenkranzweg mit den Steinen. Genau, macht da noch die paar Bilder, die wir da haben. In den Ölgarten. Und ich muss sagen, hier sehen Sie die Quelle. Ein Jahr, nachdem wir den Rosenkranz eingesegnet haben, Weg und fertig gemacht haben, ist dort eine Quelle entsprungen. Wir haben unseren Verein 2007 gegründet und haben uns zum Ziel gesetzt, die Verehrung allen Menschen darzubringen und das zu verbreiten. Unsere Mitgliedsstatuten, wir bitten um das Gebet, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Und wir feiern die Messen für alle Menschen, die uns irgendwie unterstützen bei dieser Verbreitung. Und wie Sie sehen, wir haben verschiedenste Materialien hergestellt, damit man auch dieses einzige Bildnis Gottes mit geöffneten Augen verehren kann. Viele Heilige haben das Antlitz verehrt. Bereits im Jahr 1938 hat Schwester Pierina de Micheli aus Mailand, die von Papst Benedikt am Sonntag, den 30. Mai 2010 in Rom selig gesprochen wurde, eine Offenbarung gegeben. Ich möchte, dass mein heiliges Antlitz besonders an einem Dienstag verehrt wird. Ich will, dass mein heiliges Antlitz mit einem besonderen Fest am Faschingdienstag verehrt werde, und zwar mit einer vorausgehenden Novene, in der die Gläubigen mir Wiedergutmachung leisten, indem sie an meinen Schmerzen teilnehmen. Auch Schwester Maria vom heiligen Petrus, Karmelitin, empfahl ja, Sühne zu leisten. Der Herr möchte, dass wir sein heiliges Antlitz verehren und dadurch Sühne leisten für die schlimmsten Sünden unserer Zeit, vor allem den Atheismus. Ja, der Rosenkranzweg wurde 2009 hergestellt und 2010 gesegnet. Es gibt auch noch einen neuen Pilgerweg, der von Rom nach Manobello geht, Camino Volto Santo. Er ist 240 Kilometer, wenn jemand zu Fuß gehen möchte. Am 13.09.2014 begann auf den Philippinen die Bischofssynode und Pater Camino, der Vorsteher von den Kapuzinern, war mit dem Bild von Manobello eingeladen. Mit großem Beifall wurde es empfangen und blieb die ganze Zeit während der Konferenz dabei. Weiters reiste Pater Camino mit dem Bild in die USA, in viele Orte, wie Bellevue, Washington, San Francisco, Las Vegas, und er kam auch zum heiligen Chabel in Arabien. Überall wurde das heilige Antlitz mit großer Freude und Beteiligung aufgenommen. Viele heilige Messen und Anbetungen fanden statt. 2013 war das heilige Antlitz von Manobello in Guadeloupe und in Lourdes. Unserem Verein wurde dieser Priester beigestellt, damit er uns führt und leitet. Pfarrer Pius aus Deutschland, der Prämonstratenser in Geras im Waldviertel ist. Jetzt sehen wir noch ein paar Bilder von dem Naturschutzgebiet über Manobello. Gott hat sich ein wunderschönes Gebiet ausgesucht. Sie sehen hier die Schafe weiden. Tja, der kleine Hund, sieht man ihn, der aufpasst. Er schaut bei einem Schaf, schaut er hervor. Er sieht fast aus wie ein Schaf. Aber mir tun diese Hunde leid, denn es ist wirklich ein Gebiet, wo... Warte ein bisschen... wo es noch Bären gibt, wilde Hunde, Wölfe und, Spinnen, giftige Schlangen, so große Spinnen. Die wilden Hunde, die fallen, und die Wölfe fallen manchmal über so einen Hund her, weil sie ein Schaf wollen. Und ich habe einen gesehen, der sehr verletzt war, der durfte natürlich zu Hause bleiben, aber dem war vieles runtergerissen worden von den Wölfen oder Hunden. Es ist ein wunderschönes Skigebiet. Sie sehen da 1650 Meter Seehöhe, man kann sehr lange dort oben noch Skifahren. Wunderschönes Naturschutzgebiet. Glaubt man kaum. Jeder denkt ans Meer bei Italien, aber nicht ans Skifahren. Genau. So, und jetzt sind wir bei der Bestätigung des Haarbüschels und dass das Bild der Auferstehende ist. Bald haben wir es. Und zwar Pater Domenico da Cese. Er wurde bei diesem Erdbeben als Kind in einer Kirche mit seinem Vater und seiner Schwester verschüttet. Ja? Und seine Schwester verstarb und sein Vater und er wurden von einem Mann gerettet. Ein Mann grub mit bloßen Händen die Erde weg und versuchte, einen Weg frei zu schaffen, dass diese beiden aus der Verschüttung herauskommen. Und als Pater Domenico spätere Jahre nach Manobello kam, erkannte er in diesem Bild diesen Mann, der sie befreit hatte. Und er trat ins Kloster ein und wurde Kapuziner, hatte die unsichtbaren Wundmale, hatte die Bilokation. Man hat ihn zum Beispiel bei einem Begräbnis woanders fotografiert, wo er mitzog im Zug, und in Wirklichkeit war er zu Hause im Kloster. Das ist auch bewiesen, dass er Bilokation hat. Und Pater Pio hat oft mit den Leuten ein bisschen geschimpft und hat gesagt, warum kommt ihr zu mir runter? Ihr habt oben denselben. Geht zu ihm. Er hatte auch die Seelenschau und er war immer vor dem Antlitz, so oft als möglich, Und er war derjenige, der auch gesagt hat, das ist der auferstandene Herr. Ja? Seine Seligsprechung ist im Gange und wir versuchen auch da ein bisschen mitzuhelfen. Pater Pio aus San Giovanni Rotondo und sein Sterbetag. Am 22. September 1968 morgens gegen 6 Uhr entdeckte Pater Domenico im Chor kniend Pater Pio. Dieser sagte zu ihm, auf Wiedersehen im Paradies. Rund 20 Stunden später verstarb Pater Pio in 200 Kilometer Entfernung in seiner Klosterzelle, die er nicht verlassen hatte. Also er war in Bilokation noch einmal vor seinem Herrn, den er dann bald von Angesicht zu Angesicht sehen würde. Und jetzt kommt noch eine kleine Sonderzulage. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, denn die wenigsten wissen das. Der heilige Gabriel von der schmerzhaften Mutter, Passionist, er ist der beliebteste Heilige der Weltkirche. Seine Grabstätte zu Füßen des Gran Sasso ist ganz in der Nähe von Manopello, wird alljährlich von rund 2 Millionen Pilgern besucht. Er ist unverwest wie die heilige Bernadette. Aber jetzt zum Gran Sasso. Genau, das ist der Gran Sasso. Er wurde der heilige Gabriel. Er wurde 1838 in Assisi geboren und trat 1856 bei den Passionisten in Morval ein und verstarb am 27. Februar 1862 mit 24 Jahren in Isola am Gran Sasso. Er wurde 1920 von Benedikt XV. Heilig gesprochen. Er ist der Patron der katholischen Jugend und Priesterstudenten. Alljährlich zu Schulbeginn kommen aus ganz Italien viele Busse, um sich den Segen vom heiligen Gabriel zu holen. 1215 kam Franz von Assisi an diesen Ort. 1216 wurde eine Kirche und ein Kloster gebaut. In der Mitte des Kreuzganges befindet sich noch immer der Brunnen des heiligen Franz von Assisi, wo Gabriel das Wasser schöpfte, um seine Blumen zu gießen. An der Rückseite des Säulenganges befindet sich die Grabstätte des heiligen Gabriel, wo sich noch immer zahlreiche Gebetserhörungen ereignen. 1970 wurde eine neue Kirche gebaut. Sie ist 90 Meter lang und 30 Meter breit. Darin finden 12.000 Menschen Platz. In der Beichtkapelle befinden sich 30 schalldichte Beichtstühle, die noch immer zu wenig sind, so sagt uns ein Passionist. An seinem großen Festtag, den 27. Februar, kommen so viele Menschen, dass stundenlang die Heilige Kommunion ausgeteilt wird. 1985 wurde die neue Krypta von Johannes Paul II. Eingeweiht, wo sich der Heiligenschrein im Sommer befindet. Am 22. Februar 1997 besuchte Kardinal Ratzinger das Heiligtum. Also man muss sich das vorstellen. Bei uns will heute keiner mehr zur Beichte. Wir wollen keinen Neubeginn in der Gnade Gottes. Oder? Und dort sind 30 Beichtstühle noch viel zu wenig. Und stundenlang wird die heilige Eucharistie gereicht. Aber das kennt hier kaum jemand, diesen heiligen Gabriel. Das wäre eine Reise wert. Manopello, Rosenkranzweg, Naturschutzgebiet und der heilige Gabriel. Aber jetzt dürfen wir noch vom Campo Imperatore, ist ein beckenförmiges Hochplateau im Massiv des Gran Sasso, den wir zuerst gesehen haben, in der Provinz L'Aquila, in der italienischen Region der Abruzzen. Das Plateau wurde durch einen Gletscher geformt und befindet sich unweit des an der Nordseite des Corno Grande gelegenen Calcerone-Gletschers, des südlichsten Gletschers Europas. Campo Imperatore hat eine Länge von ungefähr 15 Kilometer und eine Breite von ungefähr 5 Kilometer. ist Teil des Nationalparks Gran Sasso und Monte della Lagia. Campo Imperatore, ca. 2000 Meter Seehöhe, ist die größte Naturblumenwiese der Welt. Ungefähr 300 Arten. Und Sie sehen hier auf diesem Bild jetzt zum Beispiel wild wachsende Orchideen. Also es ist wunderbar. Wir waren dort, ich wollte gar nicht weg. Ich wollte einfach gar nicht weg. Sie sehen hier Wildschweine, die wild herumlaufen. Sie sehen Pferde, es gibt dort wilde Pferde. Es fahren manche Urlauber hin wegen der wilden Pferde. Schade, dass sie nicht nach Manabella weiterfahren. Ein wunderschönes Gebiet. Und dort gibt es ein Heiligtum, wo Papst Johannes Paul II. Immer Skifahren hingefahren ist und wandern. Er hat sich immer wieder weggestohlen ein bisschen, dass er auch ausspannen kann ein bisschen. Und dort gibt es ein kleines Heiligtum mit einer Quelle und auch eine Reliquie von ihm, eine Blutreliquie. Und Schwester Blandina hat natürlich gleich wieder entdeckt, wie wir mit ihr dort waren, dass es da ein Antlitz gibt, das wieder genau zu dem Antlitz passt, also in den Suprapositionen. Also dieses Bild ist wirklich der Verehrung würdig. Die Aussage von Johannes Paul II. War, wenn eine christliche Gemeinschaft noch fähiger werden möchte, das Antlitz Christi zu betrachten, kann sie nicht darauf verzichten, die eucharistische Anbetung zu pflegen. Die Jungfrau Maria ist Lehrmeisterin in der Betrachtung des Antlitzes Christi. Es war der heilige Schleier, der uns das menschliche Gesicht Gottes zeigt, so sprach Papst Benedikt, und er wurde nicht müde davon zu sprechen. Es ist das lebendige Gesicht vom Erbarmen des Vaters. So sagt auch Papst Franziskus, und er sprach im Jahr 2018 ein Jubeljahr für Manopelle aus. Es ist die Berufung und die Freude eines jeden Getauften, den anderen Jesus zu zeigen und zu bringen. Weiter. Nun sind wir wieder zurück im Kloster und bei unserem Bild. Und ich lade Sie nun auch ganz kurz jetzt, wir sind schon fast fertig, zu einer Betrachtung ein. Und zwar Abbe Gervais, Vorsteher und Priester vom Heiligen Antlitz zu Tours, in einem kleinen Büchlein von 1889 hat geschrieben: Man sieht das Haupt des Erlösers, von Dornen durchstochen, die Stirne mit Blut befleckt, die Augen geschwollen und bluttriefend. Das Antlitz bleich und fahl. Auf der rechten Wange erkennt man den grausamen Abdruck des Streiches, den Malchus mit seinem Panzerhandschuh dem heiligen Angesicht versetzt hat. Auf der linken Wange erblickt man noch die Spuren der Auswürfe und Beschmutzungen der Schergen. Die Nase ist etwas gequetscht und blutend, der Mund offen und Blut fließt daraus. Die Zähne sind lose, der Bart teilweise ausgerissen. So entstellt bietet das heilige Antlitz nichtsdestoweniger im Ganzen ein Gemisch von Majestät und Mitleid, Liebe und Trauer dar. Eine Dame hat zu mir gesagt, auf der Oberlippe, Sie sehen es am Bild, ist so ein dunkler Strich, der schaut gemalt aus. Sie glaubt nicht, dass das nicht bemalt ist. Dann habe ich gesagt, ich habe das gefunden. Diese Panzerhand des Malchus hat die Zähne nicht ausgeschlagen, sondern eingeschlagen. Das heißt, das Kiefer ist nach innen gegangen und die Zahnspitzeln, die kleinen, deshalb so kleine Zahnerl, sind noch drinnen, die hängen noch. Und deshalb ist auch die Oberlippe so geschwollen und der Mund geschwollen und etwas kleiner durch diesen Schlag. Und da natürlich das getrocknete Blut. Ja. Und jetzt möchte ich noch abschließen, noch einmal kurz zu meinem Zeugnis zurückgehen. Mir wurde dann bewusst, mit dieser Liebe, die ich da drinnen spüre, stimmt nur Jesus Christus überein. Und an was glaube ich jetzt wirklich? Und da ich jetzt die Bibel dann schon durch hatte, bei der Erbsünde haben wir den Anteil an Gott, den Heiligen Geist, verloren, obwohl Gott lebensspendend immer in uns ist und in uns war. Doch wir haben uns abgewendet. Im Alten Testament hat Gott auf Propheten den Heiligen Geist gelegt, auf sie, damit sie andere führen sollen. Und das, was wir durch unsere Erbsünde sozusagen verloren haben, hat Jesus Christus wieder gut gemacht. Kein Mohammed, kein Buddha, kein sonst irgendwer hat uns den Heiligen Geist zurückgeschenkt. Jetzt bedenken Sie bitte den Anteil an Gott. Ihr seid Knechte, aber jetzt seid ihr Kinder. Wir haben durch den Tod am Kreuz Jesu Christi wieder Anteil, wieder den Heiligen Geist, und zwar durch die Taufe in uns. Und wenn wir einmal ein bisschen verdunkelt sind durch Sünden, können wir zur Beichte gehen. Das ist die Erlösung. Es hat einmal wer gesagt, na und, was ist die Erlösung? Warum sündigen wir dann noch? Oder um was geht es da? Wir haben die Chance, diese Erlösung anzunehmen, indem wir wieder zur Beichte gehen, damit wir wieder im Stand der Gnade sind, damit wieder Gott besser helfen kann. Und das sollen wir auch. Und nicht nur einmal im Jahr. Öfter und öfter. Ja? Ich möchte da noch abschließend ganz eine kurze Geschichte erzählen. Ein Mann kam zu mir und sagte, meine Frau ist mir davongelaufen. Ich sitze mit dem Kind da. Kannst du was tun für mich? Ich sage, na, bist gläubig? Ja, sag ich, na, kannst du den Vater unser beten? Ja, ja, den kann ich. Sag ich, gebe dir ein Bild mit. Sag ich, setz dich jeden Tag am Abend vor dieses Bild und bete einen Vater unser. Ich war erstaunt. Ich glaube, 2 oder 3 Tage, ich weiß es nicht mehr genau, rief er mich an und sagte, es ist mir zwar nicht egal, aber egal, ob meine Frau zurückkommt oder nicht. Ich muss wieder regelmäßig in die Kirche gehen. Ich muss mein Kind im Glauben erziehen und, und. Dieses Bild schenkt wirklich Erkenntnis. Dieser Blick Gottes schenkt Erkenntnis. Ein zweites, eine Frau in der Legio Maria, eine führende Kraft, kam in Vertrauen zu mir und sagte, ich habe einen Liebhaber, aber ich kann nicht lassen von ihm. Kannst du mir helfen? Sag ich, ja, nimm dieses Bild mit und stell es in dein Schlafzimmer. Nach kurzer Zeit rief sie mich an und sagt, was hast du gemacht? Er sieht dieses Bild und wendet sich ab von mir. Er will jetzt nicht sagen was, nicht mehr, sage ich nur dazu. Ja? Und unsere Beziehung geht in Brüche, sage ich, sehr gut, denn das ist deiner nicht würdig und Gottes nicht würdig, was du tust. Ja. Dieses Bild hat schon so viel bewirkt, aber es ist ja auch das Abbild Gottes, wer mich sieht, sieht den Vater. Nun habe ich noch eine Bitte. In unserem Verein, der bereits 2007 gegründet worden ist, sind ältere Menschen und wir brauchen wieder die Jugend. Wir haben auch Jugend dabei. Aber die Jugend will noch keine Verantwortung übernehmen und die Älteren sind schon etwas schwach. Und wir würden uns freuen, wenn sich viele neue Mitglieder oder sogar führende Mitglieder eintragen und anbieten würden. Bei unserem Verein, bei dieser Verehrung, bei diesem Bildnis, dass das vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Ja, mein lieber Mann sagt mir noch, dürfen wir, ich muss fragen, punkto Datenschutz, ein Foto von Ihnen machen, dass wir den